www.freudenbotschaft.net. Die Trinität Gottes. Einleitung.
Vorwort. Der Artikel Die Trinität Gottes gliedert sich folgendermaßen auf: Einleitung, die Entstehung der Trinität, die Einigkeit des Sohnes, das Wirken des Geistes, der Name Gottes, die Notwendigkeit der Trinität, Erkenntnis Gottes und seines segnenden Angesichts, Jesus ist der Engel Jahwes, Schöpfer und Bundesgott Israels, Jahwe ist der von Jahwe entsandt wordene Christus, Jahwe Jesus ist der Hirte und Stein Israels, das biblisch bezeugte Erscheinen Gottes, die Fleischwerdung Gottes, das der Trinität zugeordnete Volk Gottes, die Folgen der Ablehnung der Trinität. Einleitung. Der Inhalt des Glaubens. Psalm 14, Vers 1 und Psalm 53, Vers 2. Der Verruchte spricht in seinem Herzen, kein Elohim ist. Hebräer 11,6. Wo ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Hebräer 11,1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das Kapitel, die Identität Jesu betreffende Irrlehre der Zeugen Jehovas, ergänzt den vorliegenden Artikel und vervollständigt die Argumentation. Hat Paulus den Menschen Jesus zu Gott gemacht? Die Lehre der Dreieinigkeit Gottes eine Erfindung der Apostel oder irgendwelcher Konzilien und Synoden? Haben Menschen seit dem Neuen Testament zwei weitere Götter eingeführt, nämlich den Sohn und den Heiligen Geist? Haben wir es hierbei mit einem versteckten Polytheismus oder zumindest mit einer Drei-Gott-Lehre zu tun? Den Begriff Trinität gibt es erst seit Tertullian. Das Wort Dreieinigkeit nirgendwo in der Bibel geschrieben steht, also Jesus und seine Apostel nie ein Wort darüber verloren haben, warum sollte diese Lehre richtig sein? Stimmt es wirklich, dass die Trinität kein Bestandteil des Alten Testaments ist, es unter anderem die römisch-katholische Kirche lehrt? Hat sich Gott im Alten Testament unklar ausgedrückt oder verstehen die Juden den Text falsch? Haben auch heute diejenigen recht, die Jesus zwar in seinen Titeln und Diensten anerkennen, aber seine Gottessohnschaft und Gottheit ablehnen? In vielen Religionen finden wir eine Dreiheit fremder Götter. Zeigt dies nicht, dass die Trinität ein heidnisches Produkt ist, das einen biblischen Anstrich erhalten hat? Ist der Sohn Gottes wirklich ewig? War er ein Trinitarier? Ist der Geist Gottes eine Person oder vielleicht doch nur seine wirksame Kraft, wie dies zum Beispiel die Zeugen Jehovas lehren? War Jesus lediglich ein Mittler zwischen Schöpfer und der Schöpfung und nicht Gott? Warum sollte der eine und einzige Gott und Schöpfer in einer so überaus schweren verständlichen Weise aus drei Personen bestehen, die dennoch ein einziges Wesen bilden? Gibt das alles einen Sinn? Und überhaupt, ist dieser theologische Punkt für uns wichtig? Hat die Trinität irgendwie mit unserer Errettung durch das Opfer Jesu zu tun? Wenn nein, warum sollten wir uns dann damit beschäftigen? Und wenn ja, wieso ist sie für unser Heil notwendig? Um die Relevanz der Dreieinigkeit aufzuzeigen und viele der allseits kursierenden Gegenargumente zu entkräften, soll im vorliegenden Artikel auf diese Fragen eingegangen werden. Manfred Macher bringt einige Hintergründe der Ablehnung der Trinität in Jesus Christus, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, folgendermaßen auf den Punkt. Zur Zeit der Reformation wurde die Dreieinigkeitslehre von den Sozianern verworfen. In heutiger Zeit wird sie von den Unitariern, von einigen pfingstlichen Sekten, Jesus Only, von vielen Vertretern der modernen Theologie abgelehnt. Wenn Modernisten überhaupt von der Dreieinigkeit reden, stellen sie sie so dar, als würde sie aus dem Vater, dem Menschen Jesus und einem göttlichen Einfluss, den wir den Geist Gottes nennen, bestehen. Wer Gott ablehnt, wird ihn auch dann nicht verstehen, wenn ihm viele Bibelstellen aufgezeigt werden, die eindeutig die Trinität belegen. Der Gottsohn offenbart den Gottvater nur solchen, die ihn glauben und ihn fürchten. Die biblische Wahrheit nicht sucht, sondern sie nur zu widerlegen hofft, um weiter in der Finsternis seiner fleischlichen Weisheit zu verharren, die er für wahr hält, er ist auf dieser Website fehl am Platz, denn hier herrscht der lichtgebende Gottgeist des himmlischen Vaters. Bereits die jüdische Elite zur Zeit Jesu interpretierte das Alte Testament nur buchstäblich und materiell. Die Schriftgelehrten und Pharisäer erfassten die enorme geistliche Tiefe der Rede Jesu nicht, sondern sahen lediglich die Dinge, die vor ihren Augen lagen. Die vielen Fragen der gelehrten Pseudofrommen dienten dazu, den Sohn Gottes anzugreifen, womit sie sich selbst als Hasser der wesenhaften Wahrheit und Lolchsöhne Satans entlarvten. Als Leugner der Gottessohnschaft Jesu lehnten sie automatisch den Gottvater ab und machten ihn zum Lügner. Da sie den himmlischen Vater nicht kannten, konnten sie die Gottheit Jesu nicht akzeptieren. Vater und Sohn bilden eine logische Einheit. Niemand sollte sich einbilden, Gott zu kennen, wenn er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, verwirft. Wer den Sohn abweist, weist den Vater ab. Wer hingegen ernsthaft lernen will und den Gottvater kennenlernen möchte, ist herzlich dazu eingeladen, Jesus als Gott, Sohn Gottes, Schöpfer, Messias, Prophet Gottes und Erlöser zu begreifen und ihn persönlich anzunehmen. Nach alttestamentlichem Verständnis war der in die Welt kommende Sohn Gottes auch der Regent Israels. Bruder Macher schreibt Folgendes. Dem Sohn wird insbesondere der Mittlerdienst als Werk zugeschrieben. Er war der Mittler des Schöpfungswerks und ist ebenfalls der Mittler des Erlösungswerks. Der vorliegende Deutungsversuch der Trinität möge anhand der Bibel geprüft werden. Der Gottvater zeigt die Gottheit seines Sohnes nur denjenigen, die an ihn glauben. Johannes 1,49. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus Christus ist deshalb Jahwe, der wahrhaftige Gott, weil er gemäß Psalm 2,12, 1. Petrus 2,6, Jeremia 17, 5 und 7 und Johannes 14,1 der Inhalt des Glaubens ist. Psalm 2,12. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. 1. Petrus 2,6. Denn es ist in der Schrift enthalten. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Jeremia 17,5. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn abweicht. Jeremia 17,7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Johannes 14,1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Wer glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Manfred Macher erklärt in Jesus Christus, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, Israel durfte nur seinem Gott vertrauen und nur an ihn glauben. In Johannes 14,1 macht Jesus den Glauben an seine Person und an Gott identisch. In gleicher Weise wie Gott im Alten Testament wird Jesus im Neuen Testament zum Objekt des Glaubens gesetzt. Die offenbarte Trinität Gottes. Jesaja 6,3. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Die Fälschung der Wahrheit. ist eine weit verbreitete List Satans, Wahrheiten mit Lügen zu vermischen und diese Fälschung den Menschen als das Licht Gottes anzupreisen. Der Diabolos nutzt die Herrlichkeit Jesu als einen Köder, um Christen an den Haken der Finsternis zu bekommen. Als ein Engel des falschen und fälschenden Lichtes versucht er zudem, Misstrauen gegen die Wahrheit zu wecken. Zum Beispiel lehnen manche Gläubige die Dreieinigkeit Gottes deshalb ab, weil es im Heidentum viele Beispiele einer götzenhaften Dreiheit gibt. Für sie stammt die Trinitätslehre aus anderen Quellen und ist ein unbiblischer Irrglaube, vor dem gewarnt werden muss. Tatsächlich fallen diese Leute auf eine Täuschung Satans herein, denn die Wahrheit Gottes wird nicht dadurch unrichtig, dass sie der Feind listig missbraucht und entstellt. Das Licht Gottes wird ausschließlich im Heiligen Wort erkannt. Es ist nicht maßgeblich, ob es Satan in anderen Religionen nutzt und verfremdet. Die Bibel ist und bleibt der einzige Ort der Prüfung dessen, was wahr oder falsch ist. Die biblische Trinität Gottes hat mit der götzenhaften Trinität der Heiden nichts zu tun. Letztere kann die Wahrheit Gottes nicht diskreditieren. Das Heilige des Guten wird nicht dadurch unheilig, dass es der Böse an einer anderen Stelle fälscht. Hierzu schreibt Fritz Henning Bader in Wobe 5 folgendes: Der Begriff Trinität existiert nicht als biblisches Wort. Er wurde somit je nach Definition zu unterschiedlichen Lehren und Antilehren entfaltet. Entscheidend ist auch die Feststellung, dass die Basis der Bibel auch für ein in ihr nicht gebrauchtes Wort gegeben sein kann, wenn sich dieses biblisch als zutreffend beweisen lässt. Für die Richtigkeit des Trinitätsbegriffes ist nicht entscheidend, ob es dazu richtige oder falsche Parallelen gibt. Fremde Quellen wie philosophische oder heidnische Lehren können grundsätzlich nie als Beweis oder Gegenbeweis dienen. Eine Wahrheit wird nicht unwahr, ein Lügner sie ausspricht oder weil auch eine polytheistische Religion oder okkulte Quelle sie hervorbringt. Gilt auch für den Diabolos, wenn er Gottes Wort benutzt. Man muss allerdings erkennen, ob er es einseitig überspitzt benutzt oder es in einen untreffenden Zusammenhang stellt. Es ist ein Trick des Feindes, eine Wahrheit zu diffamieren, weil sie angeblich oder tatsächlich einer Lehrmeinung entspricht, von abzulehnenden Kreisen bzw. Quellen vertreten wird. Der Offenbarungsfortschritt. Auch wenn der Begriff Dreieinigkeit nirgends in der Bibel vorkommt, ist das Wort Gottes randvoll damit gefüllt, denn es stellt die schriftliche Fixierung des wesenhaften Wortes des Vaters dar. Die Bibel ist das Wort, also der Gottsohn in Person, dem nicht hinzugefügt und von dem nichts hinweggenommen werden darf. Dieses göttliche Wort enthält den Gottgeist des Gottvaters. Da die Hauptperson der Bibel der eine und einzige trinitäre Gott ist, findet sich der aus drei Personen bestehende Gott überall in ihr. Dass man die Dreieinigkeit dennoch nicht ohne weiteres sofort im Worte Gottes entdeckt, liegt am Geheimnis der auf Golgatha legitimierten Gnade Jesu und am Offenbarungsfortschritt des Wesens Gottes. Diese Enthüllung der Wahrheit erreichte gemäß Johannes 1,17 durch die Inkarnation und das Opfer Jesu einen Höhepunkt. Keinesfalls ist die Trinität eine spätere Erfindung irgendwelcher Menschen. Johannes 1,17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Diesem Vers ist zu entnehmen, dass bei Moses, also in der Zeit des Alten Testaments, Gnade und Wahrheit noch nicht in dem Ausmaß bekannt gewesen waren, wie seit dem Auftreten und Lehren Jesu. Dass Jesus gemäß 2. Thessalonicher 2, 16 und 17 als die Quelle der Gnade dem Vater gleicht, zeigt, dass er der wahrhaftige Gott ist. Denn allein in Gott haben wir die gute Erwartung in Gnade. Ob Moses ein Trinitarier war, ist eine spitzfindige, spekulative Frage von Trinitätsgegnern. Denn in den durch den Heiligen Geist inspirierten Schriften dieses Propheten ist die Dreieinigkeit zweifellos enthalten, die in der vorliegenden Ausarbeitung noch gezeigt werden wird. Direkte Erschließung des Gottvaters als Person und die Lehre des Übereinsseins des Sohnes mit ihm gehören zur späteren Bekanntmachung des Wortes. wegen des heilsgeschichtlichen Offenbarungsfortschrittes Gottes ist es überhaupt nicht nötig, dass Moses oder andere Israeliten alle Zusammenhänge über das Wesen Gottes verstanden und an sie glaubten. Denn erst im Lichte Jesu sehen wir das Licht in einem Maße, wie dies zuvor nicht möglich gewesen war. Denn allein er ist es, der uns den Gottvater herleitet. Psalm 36,10. Denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Manfred Macher bringt es in Jesus Christus, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, folgendermaßen auf den Punkt. Keiner kennt Gott wie er. Er kann ihn uns deshalb auch vollkommen offenbaren und darstellen. Wer Gott kennenlernen will, muss sich mit Jesus beschäftigen. Parzani zitierend schreibt Macher. Wenn und weil Menschen nicht in der Lage sind, von sich aus den wahren Gott zu erkennen, sind sie auch nicht fähig, Bedingungen für zutreffendes Denken über Gott aufzustellen. Es sei denn, Gott offenbart sich selbst und macht sich unter menschlichen Bedingungen bekannt. Wenn wir die Offenbarung Gottes in Jesus Christus versehen, enden wir unweigerlich in Projektionen und Bildern von Gott, die wir unseren Wünschen und Ängsten entsprechend produzieren. Erkenntnis von Person und Werk Jesu Christi ist gebunden an die Erleuchtung des menschlichen Verstandes, durch die Sünde verblendet ist. Das Werk der Erleuchtung zur Erkenntnis des Glaubens ist Gottes eigenes Werk, das in Analogie zur Erschaffung des Lichts am Anfang der Welt steht. Dabei entsteht die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi, das heißt in dem Gekreuzigten. Diese Erkenntnis ist, empirisch betrachtet, nichts anderes als Torheit und Schwachheit. Gerade darin erweist sie sich jedoch als die dem Handeln Gottes eigene Weisheit und Stärke, die nicht an menschlicher Qualität orientiert ist, sondern daran, dass Gott das erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. 1. Korinther 1,28. Erkenntnis Jesu Christi als Erleuchtung durch Jesus Christus. Das wahre Licht beschränkt sich nicht auf die noetische Ebene, sondern umschließt den Menschen ganz. Ist sie doch Neuschöpfung durch den Heiligen Geist. Nur weil der einzige uniale Gott die Wirklichkeit seiner Dreieinigkeit nicht sofort offenbarte, macht ihn das noch lange nicht zu einem Betrüger, wie dies Leugner der Trinität frevlerisch behaupten. Paul Schüle schreibt auf seiner Website gottesgeheimnis.net sehr treffend. Das ist, was wir bereits in der Einleitung festgestellt haben, nämlich Christus ist das große Gottesgeheimnis und er als Gottes Sohn kann allein durch alttestamentliche Schriftkenntnisse nicht erkannt werden. Es bedarf zudem der Gottesoffenbarung durch den Heiligen Geist aufgrund der Zeugnisse und Schriften der Apostel und neutestamentlicher Schreiber. Israel als Volk, die Könige als Repräsentanten Gottes sind irdische und begrenzte Vorbilder für den einzigen wahren und ewigen Sohn Gottes, der in der Person von Jesus Christus offenbart wurde. So schließt Johannes seinen Evangelienbericht mit den Worten: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Johannes 20, 30 und 31. Die wesenhafte Einheit der verschiedenen Entitäten Gottes. Obwohl der Begriff Trinität in der Bibel fehlt, ist die Dreieinigkeit für gläubige Christen keine theologische Lehre. Eine Streitfrage zum Beispiel, ob es Gott überhaupt möglich ist, Mensch zu werden, sondern die zentrale Wirklichkeit der Liebe, des eine einzelne Person seienden Gottvaters, welcher seinen ebenfalls eine einzelne Person seienden Sohn in die Welt schickte und ihn für uns gab, damit wir durch ihn leben. Die Trinität wird in der Liebe des Sohnes gesehen, der sich für uns opferte. Sie offenbart sich in der Liebe des eine einzelne Person seienden Heiligen Geistes, der für uns einsteht. Dreieinigkeit ist keine abstrakte Wahrheit, sondern eine ungeschmälerte Darstellung der Gottheit, die nur eine einzige Person ist. Durch sie erkennen wir Gott und verstehen sein Handeln für die gesamte Schöpfung besser. Dass Jesus ins Fleisch der Menschen kam und uns den Heiligen Geist schickte, damit dieser die sündhafte Welt überführt und uns belehrt, kann nur dann wirklich begriffen werden, wenn man die Einheit des Sohnes und des Geistes mit dem Vater erkennt. Alle drei Teile Gottes sind Personen und Wesen, und dennoch ist Gott in seiner Gesamtheit nur eine einzige Person und ein einzelnes Wesen. Ihm ist nichts unmöglich. Im vorliegenden Artikel, der scheinbare Widerspruch der drei Personen Gottes, die zusammen dennoch eine Einzelperson sind, biblisch-logisch aufgelöst. Charles Ryrie schreibt in Die Bibel verstehen Folgendes über die heilsgeschichtliche Dreieinigkeit. Der Gedanke der ökonomischen Trinität hat mit Funktionen, administrativen Aufgaben, Handlungen der Personen zu tun, also mit opera ad extra. Für den Vater sind dies die Erwählung, die Liebe zur Welt und das Schenken guter Gaben. Beim Sohn sind es vor allem sein Leiden, die Erlösung und die Erhaltung aller Dinge. Der Heilige Geist wirkt die Neugeburt, Ausgießung göttlicher Kraft und die Heiligung. In Tiefgang, die Gemeindebibelschule der FEG Pforzheim, heißt es in Trinität, Gott ist Beziehung. Durch die Trinitätslehre verstehen wir Gott besser. Gott zu erkennen, ist ein Grundanliegen des christlichen Glaubenswachstums. Petrus ermutigt uns, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Und Paulus spricht davon, dass er im Vergleich zur Erkenntnis Jesu Christi alles andere für Dreck erachtet. Die christliche Kirche ist dann schwach, wenn sie Gott nicht erkennt. Die Trinitätslehre zeigt uns jedoch ganz viel von Gottes Innenleben. Sie stellt uns einen Gott vor, der von Anfang an Beziehung und Liebe ist. Als Christen, die an diesen Gott der Liebe glauben, sind wir aufgefordert, Liebe zu leben. In unseren Gemeinden sowie in unserem persönlichen Umfeld. Wir werden herausgefordert, tiefe Beziehungen aufzubauen, gastfreundlich zu sein und in der Gemeinde echte Gemeinschaft zu leben. Der amerikanische Theologe Timothy Keller vergleicht die Interaktion der trinitarischen Personen mit einem Tanz. Dreieinigkeit bedeutet, dass Gott in seinem tiefsten innersten Wesen auf Beziehung angelegt ist. Durch die Trinitätslehre verstehen wir uns selbst besser. Wir Menschen sind ein Bündel von Sehnsüchten. Wir wünschen uns selbstlose Liebe, Einheit, Kommunikation, Gemeinschaft, Demut, Friede und Harmonie. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir uns nach diesen Dingen sehnen. Es sind die Eigenschaften, die Gott selbst in seiner Dreieinigkeit lebt. Wünschen sie uns, weil Gott uns nach dem Bild Gottes geschaffen hat. Diese Sehnsüchte sind ein Hinweis auf Gottes Wesen. Darin, dass sich der Sohn dem Vater unterstellte, lernen wir, was es heißt, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Auch in diesem Punkt ist die Trinität ein wichtiges und praktisches Lehrbeispiel für alle Gläubigen. Die Dreieinigkeit Gottes war Jesus ein Anliegen. Er betont die Trinität vor allem in den sogenannten Abschiedsreden. In Johannes 14 spricht Jesus davon, dass er im Vater und der Vater in ihm ist und dass sie beide den Heiligen Geist schicken werden. Die Abschiedsreden sind seine berühmten letzten Worte. Anscheinend war es Jesu kurz vor seinem Tod ganz besonders wichtig, seinen Jüngern etwas über Gott weiterzugeben. Weil es ihm wichtig war, sollte es auch uns wichtig sein. Bereits der Begriff Dreieinigkeit verdeutlicht, worum es hier geht, nämlich um die Verschiedenheit dreier Personen und dennoch um ihre absolute Einheit, was widersprüchlich zu sein scheint und einer näheren Erklärung bedarf. Charles Ryrie bringt es in Die Bibel verstehen sehr gut auf den Punkt, wenn er schreibt: Einerseits gibt es nur einen wahren Gott, andererseits erheben sowohl der Mensch Jesus als auch der Heilige Geist den Anspruch, Gott zu sein. Wer die Einheit betont und die Dreiheit vernachlässigt, endet im Unitarismus. Wer die Dreiheit auf Kosten der Einheit hervorhebt, gelangt zum Dreigottglauben bei den Mormonen. Die ausgewogene Betonung beider Aspekte führt zur biblischen Lehre der Dreieinigkeit Gottes. Die Verschiedenheit und Einheit des dreieinigen Gottes bringt die vorliegende Grafik treffend zum Ausdruck. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist ist jeweils Gott. Aber der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Den Einheitscharakter Gottes und seine Einzigartigkeit bezeugen, zum Beispiel 1. Korinther 8, 4-6 und Jakobus 2, 19. 1. Korinther 8, 4 und 5. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Jakobus 2,19. Glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Begriffe Gott bzw. Götter werden zwar biblisch auch im übertragenen Sinne gebraucht, um eine gottähnliche Funktion eines bestimmten Wesens zu beschreiben, diese Personen besitzen aber die Natur des einzig wahren Gottes nicht, sind lediglich von ihm eingesetzte Menschen oder Götzen, die zu Unrecht verehrt und angebetet werden. Sie haben weder eine ewige Existenz, noch verfügen sie über Allgegenwart. Keines dieser Götter darf den Namen Jahwe tragen. Nicht ein einziger unter ihnen verdient unser Vertrauen, unsere Anbetung oder unsere Liebe. Denn der uniale Gott und Schöpfer teilt seine Herrlichkeit mit niemandem. Jesaja 42,8. Ich bin Jahwe und das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. In einer großen Anzahl von Bibelversen bezieht sich die Bezeichnung Gott auf den himmlischen Vater, zum Beispiel in Johannes 6,27. Sorgt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater, Gott, beglaubigt. Bereits im Alten Testament differenzieren manche Bibelstellen jedoch mehrere Personen innerhalb der Gottheit. Zum Beispiel wird in 1. Mose 19, Hosea 1 und gewissermaßen auch in Psalm 110,1 der Herr vom Herrn unterschieden. Was nur möglich ist, wenn beide Hypostasen Gottes denselben Namen Jahwe tragen. 1. Mose 19,24. Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Hosea 1, 4a und 7. Und der Herr sprach zu ihm, aber über das Haus Juda erbarme ich mich und rette sie durch den Herrn, ihren Gott. Doch ich rette sie nicht durch Bogen und durch Schwert und durch Krieg, durch Pferde und durch Reiter. Psalm 110,1 von David, ein Psalm. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Indem er direkt auf Psalm 110,1 Bezug nahm, betonte Jesus im Streitgespräch mit den Pharisäern, dass er weit mehr ist als Davids Sohn im natürlichen bzw. juristischen Sinn. Matthäus 22,43 bis 46. Er spricht zu ihnen. Wie nennt David ihn denn im Geist, Herr, indem er sagt, der Herr spricht zu meinem Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand kommt ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Jesus Christus, der Erlöser, der notgedrungen Gott sein musste, wird auch in Jesaja 59 vom Herrn abgegrenzt. Jesaja 59,20. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treuebruch umkehren, spricht der Herr. Jesaja 48, 16 plus 17, Jesaja 59, 21 und Jesaja 63, 9 und 10 unterscheiden die selbstständig aktive Person des Geistes vom Herrn. Jesaja 48, 16 und 17. Redet Herr zu mir, hört dies. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Von der Zeit an, da es geschah, bin ich da. Nun hat der Herr mich gesandt und seinen Geist verliehen. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Jesaja 59, 21. Ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht. Meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Jesaja 63,9. All ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. Der Engel seines Angesichts rettete sie. In seiner Liebe und seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Jesaja 63,10. Die aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Überall in der Bibel, wo der Gesandte des Gottvaters vorkommt und mit dieser Bezeichnung nicht der Geist Gottes gemeint ist, handelt es sich um den Gottsohn, welcher der Herr der Herrscharen und der angebetete Engel des Jahwe-Vaters ist. Es gibt viele neutestamentliche Bibelstellen, in denen nur zwei der drei Wesen der Trinität zusammen erwähnt werden. Häufig wird der Gottvater zusammen mit dem Sohn Gottes genannt, aber auch der Sohn gemeinsam mit dem Geist aufgeführt. Auf solche Zitate wird im Folgenden weitgehend verzichtet, denn die biblische Richtigkeit der Trinität kann auch ohne sie aufgezeigt werden. In unzähligen Versen finden alle drei Hypostasen Gottes nebeneinander Erwähnung, was ihre Einheit verdeutlicht. Gleichwohl ist die nachweisbare Zweieinigkeit des inkarnierten Erlösers mit seinem Geist, welcher auch der Geist des Vaters ist, der grundlegende Beweis der göttlichen Dreieinigkeit, wie im Folgenden noch dargelegt werden wird. Zuerst muss jedoch klargestellt werden, dass es neben den drei Personen der Gottheit keinen Raum für eine weitere Hypostase gibt. Denn Epheser 4,4-6 zeigt, dass allein der Herr, der Heilige Geist, der Gottvater einen Anspruch auf Göttlichkeit besitzen. Epheser 4,4-6. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Allein diese drei Hypostasen sind Wesensteile Gottes, denn auch der Gottgeist ist in Bezug auf den Vater und den Sohn eine einzige Person. Obwohl der Geist im Wort Gottes mannigfaltig auftritt und dabei verschiedene Namen trägt, ist er dennoch ein einziges Wesen. Neben dem dreifach heiligen Vater, Sohn und Geist, Jesaja 6,3, gibt es keinen weiteren Platz in der unialen Gottheit. Eine zusätzliche Verkörperung der durch ihre Anwesenheit erlösenden Weisheit Gottes, Sophia, wie es zum Beispiel bei Jakob Böhme oder im Buch Die Hütte von W.P. Young der Fall ist, muss biblisch abgelehnt werden. Dies gilt auch für die gnostisch-kabbalistische jüdische Irrlehre einer aus Gott emanierten weiblichen Shechina, wesenhaftes Zelt Gottes oder personifizierter Götterfunke in einer finsteren, gefallenen Welt. Nicht eine unbiblische Shechina ist der Inbegriff der Weisheit Gottes, sondern Jesus. Dies zeigt, dass das kabbalistische Konstrukt einer Shechina, weil es an die Stelle des Christus gesetzt wird, diabolisch und antichristlich ist. Nicht nur Epheser 4,4-6, sondern auch 1. Korinther 12,4-6 zeigt, dass Paulus den Begriff Herr bevorzugt für den Sohn Gottes gebraucht. In diesen Versen werden Geist, Sohn und Vater zusammen erwähnt, denn sie bilden eine untrennbare Einheit. Man beachte hier den Begriff derselbe für die drei Hypostasen des einen und einzigen Gottes. 1. Korinther 12,4-6. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Es ist der Gottvater, der Geist und Jesus Christus, welche uns als der dreieinige Gott Gnade und Frieden zusprechen. 1. Petrus 1,2. Nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Christi, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Offenbarung 1,4 und 5 bezeugt den dreieinigen Gott ebenfalls als den Ursprung der Gnade und des Friedens, wobei hier der Geist in seiner Siebenfältigkeit gemäß Jesaja 11,2 und Offenbarung 5,6 dargestellt wird. Offenbarung 1,4 und 5. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten, der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Drei Wesenheiten des einzigen Gottes werden bei der Taufe Jesu deutlich. Matthäus 3,16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, die spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Da die Stimme aus dem Himmel Jesus als geliebten Sohn bezeichnet, spricht hier der Gott Vater. Und der auf den Gottsohn herabsteigende Gottgeist wird mit einer Taube verglichen. Diese Dreiheit Gottes wird in 1. Johannes 5, 6 bis 8 in Geist, Wasser, Vater und Blut, Sohn dargestellt. Gegner der Trinität behaupten, dass 1. Johannes 5, 7 aus gutem Grund nicht mehr in neueren Übersetzungen zu finden ist. Diese Einschätzung ist aber falsch. In 1. Johannes 5, 6 bis 8 ist in den ältesten, also maßgeblichen Textzeugen des Neuen Testaments vollständig enthalten. 1. Johannes 5, 6 bis 8. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Es sind drei, die es bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind einstimmig. Dass Jesus Christus durch Wasser, Blut und Geist kam, kann gemäß Fritz Henning Bader so verstanden werden, dass er als der Schöpfer der Welt das wesenhafte Angesicht der Wasser war. Als derjenige, der in das Fleisch der Menschen kam, durch Blut loskaufte, und nun im Heiligen Geist mit uns ist. Dass Gott in seiner Dreieinigkeit handelt, nämlich als Gott, Vater, Geist und Herr, Jesus Christus, bringt Paulus im 2. Thessalonicher 2, 13 und 14 folgendermaßen zum Ausdruck. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes, dem Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Der Geist des Sohnes führt die Fernen und die Nahen durch den Sohn zum Vater. Ephesus 2,18. Durch ihn haben wir beide durch einen Geist Zugang zum Vater. Der Vater gibt und wirkt durch seinen Geist, damit Christus in den Gläubigen wohnt. Epheser 3,16 und 17. Gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Der Herr wohnt durch sein gesprochenes Wort in uns, welches durch das Zeugnis des Gottvaters und die Zuteilungen des Heiligen Geistes bestätigt wird. Hebräer 2, 3 und 4. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das Ziel des spirituellen Lebens gläubiger Christen ist ihre Vervollständigung im Geist, welche mit dem Geist, den Herrn und dem Gottvater inhaltlich verwoben ist. Epheser 5, 18-20. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gläubige werden zu einer Wohnstätte des Geistes erbaut, sodass sie durch den Sohn, dem Gott Vater, Opfer darbringen dürfen. 1. Petrus 2, 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Obwohl wir dem Wesen der Trinität biblisch fundiert auf der Spur sind, sollten wir nie vergessen, dass Gott unverhältnismäßig größer ist, als wir jemals zu fassen vermögen. Unsere bereits gegebene Erläuterung und alles, was auf dieser Website noch folgt, kann und darf deshalb nicht mehr sein als ein demütiges Herannahen an die Wahrheit. Am Ende seiner Definition der Einigkeit schreibt Charles Ryrie in die Bibel verstehen Folgendes. Nach allen Diskussionen und Abgrenzungen in Bezug auf die Trinität müssen wir anerkennen, dass die Dreieinigkeit Gottes ein Geheimnis bleibt. Wir müssen sie als Wahrheit anerkennen, obwohl sie unseren Verstand übersteigt. In Tiefgang Gemeindebibelschule der FEG Pforzheim heißt es in Trinität, Gott ist Beziehung, treffend. Die Lehre von der Dreieinigkeit ist ein fester Bestandteil der christlichen Tradition. Nichtsdestotrotz ist für viele Menschen ihr Sinn und ihre Bedeutung oft unverständlich. Schon Christen kämpfen damit, sie zu verstehen. Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Wenn man über Gott nachdenkt, stößt man zwangsläufig relativ schnell an die Grenzen der Vorstellungskraft. Wie sollte das auch anders sein? Schon Augustinus hat gesagt, wenn du es ganz erfassen kannst, ist es nicht Gott. Wir merken, wir können Gott einfach nicht vollständig erkennen. Er übersteigt unsere Vorstellungskraft. Das wiederum zwingt uns zur Demut, denn wir bemerken den großen Abstand zwischen ihm und uns. Gleichzeitig führt uns das in die Anbetung und ins Staunen darüber, wie groß unser Gott ist.